Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dr. Jekyll und Mrs. Hyde – Geschichten aus der Psychiatrie. Mein Name ist Annika.
Und mein Name ist Lucy.
Wir erzählen hier über psychische Störungsbilder. Wir fangen unseren Podcast immer mit einem Fallbeispiel an, wo es dann auch um das Störungsbild der aktuellen Folge geht. Und dann erzählen wir, wie man das Ganze diagnostizieren kann, gehen auf die ICD-10-Kriterien ein, aber auch die Unterschiede zum DSM, was das andere Diagnosemanual ist, und dann auch auf Erklärungsmodelle. Und wir haben auch einen Erfahrungstalk, wie wir es nennen, denn Lucy und ich arbeiten beide in der Psychiatrie und haben da auf jeden Fall spannende Geschichten zu erzählen. Die heutige Folge oder die aktuelle Folge handelt von den Suchterkrankungen oder im Fachjargon auch eher Abhängigkeitserkrankungen oder Substanzabhängigkeiten genannt.
Genau. Und ich würde jetzt auch direkt in die Folge einsteigen mit meinem Fallbeispiel und starte direkt los. Herr Hoffmann kam am späten Nachmittag von der Arbeit nach Hause. Es war wieder ein sehr anstrengender Tag gewesen. Er ist Bauleiter und sein aktuelles Projekt machte ihn sehr zu schaffen. Er muss eine Deadline einhalten. Jedoch kommt es immer wieder zu Komplikationen wie Fehllieferungen von Materialien oder auch Lieferverzögerungen. Immer wieder kommt es zu Ausfällen von Mitarbeitern oder Tätigkeiten wie das Verlegen von Stromkabeln wurde nicht korrekt ausgeführt und es muss erneuert werden. Und das kostet Zeit. Dadurch erfährt Herr Hoffmann viel Druck von oben. Er bekommt immer wieder gesagt, dass er nur noch wenig Zeit hat und wenn er unzuverlässig ist, kann man keine Zusammenarbeit mehr für die zukünftigen Projekte zusichern. Entsprechend muss er Druck an seine Mitarbeiter geben, was wiederum für ein angespanntes Arbeitsverhältnis sorgt. Herr Hoffmann hat viel Gedankenkreisen um seinen Beruf. Er fühlt sich oft überfordert, hat ständig Angst, den Anforderungen nicht gerecht zu werden und diese Gedanken sind auch zu Hause immer präsent. Zu Hause hat Herr Hoffmann jedoch nicht immer Zeit, um über die Probleme auf der Arbeit nachzudenken. Zu Hause warten nämlich die nächsten Probleme. Seine Ehe hat die letzten Jahre stark unter seinem Arbeitspensum gelitten. Er hat wenig Zeit für seine Frau und seine beiden Kinder aufbringen können. Dies hatte immer wieder zu Streit geführt. Was jedoch auch ein großer Streitpunkt war, ist der Alkoholkonsum von Herrn Hoffmann. Herr Hoffmann hatte bereits in der Vergangenheit einen Entzug von Alkohol gemacht, ist jedoch nach 6 Monaten Abstinenz wieder rückfällig geworden, hatte dies jedoch vor seiner Familie verheimlicht. Als Herr Hoffmann dann zu Hause ankommt, bemerkt er bereits eine verstärkte Schweißneigung an seinen Handinnenflächen. Er bemerkt die aufkommende innere Unruhe. Umgehend geht er in den Keller. Dort hat er Bier sowie Schnaps vor seiner Frau versteckt. Seit seinem Entzug hatte sie alle alkoholischen Getränke aus dem Haus geschafft und auch nie wieder etwas gekauft, auch nicht zu Anlässen oder dergleichen. Herr Hoffmann nahm sich eine Schnapsflasche und ging damit ins Wohnzimmer. Gerade war er noch allein zu Hause. Seine Frau war noch auf der Arbeit und die Kinder hatten heute lange Schule. Er bemerkte ebenfalls, wie seine Finger bereits angefangen haben zu zittern, als er die Flasche aufmachen wollte. Er schenkte sich etwas in ein Glas und begann zu trinken. Mit zunehmendem Konsum verspürte er zunehmende körperliche Besserung. Die Unruhe war rückläufig, das Zittern wurde besser und das Schwitzen ließ nach. Was ebenfalls nachließ, waren seine Gedanken um die Arbeit. Er hatte nun einen freien Kopf und konnte endlich entspannen. Der Druck fiel von ihm ab und er fühlte sich gut. Gedanken um seine familiären Probleme machte er sich auch nicht. Nachdem er eine Weile im Wohnzimmer gesessen hatte, ging er ins Schlafzimmer. Dort hebt er seine Seite der Matratze vom Bett an und zog einen Flachmann heraus. Diesen füllte er mit Schnaps und legte ihn dann wieder unter die Matratze zurück. Dies machte er bereits seit circa 2 Monaten so, um vor dem Schlafen noch etwas trinken zu können, wenn seine Frau bereits schlief und damit er auch in den Schlaf finden kann. Denn ohne Alkohol schafft Herr Hoffmann das nicht mehr. Doch Herr Hoffmann wusste genau, was er da tat. Er belog seine Familie und auch sich selbst. Er wusste das, aber er sah gerade keine Alternative für sich. Er war durch seine Arbeit überfordert und kann sich gedanklich von seinem Problem nicht lösen. Das Einzige, was ihm dabei hilft, ist der Alkohol. Aber er wusste auch, dass das so nicht weitergehen kann. Bei seinem ersten Entzug ist aufgefallen, dass seine Leber bereits durch den jahrelangen Konsum angegriffen war und wenn er so weitermacht, würde ein anhaltender Leberschaden nicht ausbleiben. Ebenfalls würde nicht ausbleiben, dass seine Frau sich trennen würde und er ausziehen müsste. Er befürchtet auch, dass er auf der Arbeit auffallen könnte. Und er wüsste, sollte das passieren, sollte man herausfinden, dass er alkoholisiert zur Arbeit erscheint, würde er die Kündigung erhalten. Um diese Gedanken zu verdrängen, trank Herr Hoffmann noch mehr Alkohol. Rückblickend weiß er nicht mehr, wann genau er alkoholkrank geworden ist. Sein Vater war ebenfalls alkoholsüchtig gewesen und ist letztendlich auch daran gestorben. Er weiß, dass er immer wieder mal nach der Arbeit Bier getrunken hat, wie eine Art Feierabendbier. Dann war es irgendwann Routine, auch Alkohol zu trinken, um Druck abzubauen. Eines Tages hat er dann bemerkt, dass er ohne Alkohol nicht mehr funktioniert. Er ist mit Entzugserscheinungen aufgewacht und konnte seinen Tag nicht starten, ohne Alkohol getrunken zu haben. Das hatte er zunächst auch verheimlicht. Am einen Tag jedoch hatte er Hoffmann einen Entzugskrampfanfall erlitten. Das passierte auf der Arbeit. Er hatte bereits etwa 18 Stunden kein Alkohol mehr getrunken, da er dem ein Ende setzen wollte. Jedoch hatte er seinen Körper somit auf einen kalten Entzug gesetzt und wachte letztendlich im Krankenhaus wieder auf. An das Krampfereignis konnte er sich nicht mehr erinnern. Er wusste nur, dass sein gesamter Körper schmerzte. Im Krankenhaus berichtete er dann den Ärzten von seiner Alkoholproblematik und klärte somit zeitgleich auch das erste Mal seine Frau auf. Sie wusste immer, dass er viel getrunken hatte. Dies war auch immer wieder ein Streitpunkt gewesen. Sie hatte aber nicht geahnt, dass er abhängig ist. Herr Hoffmann hatte dann anschließend seinen ersten Entzug gemacht und war danach guter Dinge gewesen. Jedoch holte ihn der Druck auf der Arbeit und zu Hause schnell wieder ein. Und genauso schnell hatte Herr Hoffmann dann wieder mit dem Alkohol angefangen. Er war sehr beschämt. Er wollte sich nicht eingestehen, rückfällig geworden zu sein. Er fühlte sich wie ein Versager. Ihm kam der Gedanke, dass er sich selbst entziehe, dass er täglich seinen Alkoholkonsum reduziere und dann irgendwann ohne zurechtkomme. Jedoch bestand dabei die Angst, erneut einen Krampfanfall zu erleiden. Und dies könnte auch tödlich enden, habe man ihm in der Entzugsklinik erklärt. Dies wollte er auf keinen Fall riskieren. Herr Hoffmann hatte seinen Alkoholkonsum noch einen ganzen Monat weiter verheimlicht, bis er sich jedoch schließlich seiner Frau anvertraute. Es kam wie erwartet zu einer Auseinandersetzung, aber letztlich begleitete sie ihn zu seinem Hausarzt, wo er eine Überweisung für einen Entzug erhielt. Er meldete sich bei der Psychiatrie, bei welcher er bereits seinen ersten Entzug gemacht hatte, und Herr Hoffmann wurde dort auf eine Warteliste gesetzt. Nach etwa 5 Wochen erhielt er den Anruf, am kommenden Montag einen Platz zum stationären Entzug zu haben und trat diesen auch an.
Ja, vielen Dank für diese eindrückliche Darstellung von der Alkoholabhängigkeit. Das hat sehr gut gezeigt, wie das doch irgendwie im Alltag überhaupt gar nicht auffallen kann und wie man mit so einer Erkrankung unbemerkt doch weiterleben kann. Kommen wir dann jetzt einmal zum Diagnosekontext und zu den ICD-10-Kriterien. Die Suchterkrankung wird heutzutage eigentlich nicht mehr so genannt, sondern nur umgangssprachlich benutzt oder auch noch in alter Fachliteratur. Heutzutage sagt man eher Abhängigkeitserkrankungen und darunter fallen dann halt ja alle Substanzen, von denen man abhängig sein kann, denn es wird auch quasi eine Substanzgebrauchsstörung genannt. Das Wort Sucht kommt aus dem altgermanischen Sud oder auch Siech und wird daraus abgeleitet und bedeutet eigentlich im ursprünglichen Sinne einfach nur Krankheit. Und tatsächlich wurde Sucht auch für körperliche Erkrankungen genutzt zur Beschreibung. Daher kommen dann auch so Begrifflichkeiten oder körperliche Erkrankungen wie die Gelbsucht, die Schwindelsucht oder auch die psychische Erkrankung aus unserer Folge 3, die Magersucht. Ende des 18. Jahrhunderts wurde dann Sucht erstmals ja mit Suchen in Verbindung gebracht. Das war aber eigentlich, oder man vermutet, dass das ein Übersetzungsfehler war. Auf jeden Fall stammen dann daher so Bezeichnungen wie die Eifersucht oder auch die Sehnsucht, weil man quasi danach sucht. Heutzutage ist es aber halt eben die Sucht, die Abhängigkeit von einer Substanz. Im ICD-10 gibt es allerdings weder die Kategorie Abhängigkeitserkrankungen noch die Kategorie der Suchterkrankungen, sondern man findet diese psychischen Störungen im F1-Kapitel und da heißt es dann psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen. Es geht also um die Abhängigkeit von verschiedenen Substanzen. Dazu zählen dann der Alkohol unter F10 zu finden, Opioide unter F11, Cannabinoide, F12, dann geht es quasi aufsteigend immer so weiter mit Sedativen und Hypnotika. Das sind Beruhigungsmittel, Kokain und andere Stimulantien inklusive Koffein. Halluzinogene, da kann man einmal unterscheiden zwischen natürlichen, wie zum Beispiel Pilze oder chemische, wie LSD. Tabak ist auch eine Substanz, von der man abhängig sein kann und die per ICD-10 diagnostiziert werden kann. Und dann gibt es noch flüchtige Lösungsmittel. Das sind generell Flüssigkeiten, die schnell verdampfen und deren Gase dann eingeatmet werden können und zu einem Rausch führen können. Beispielsweise Klebstoff, Deospray oder auch Reinigungsmittel. Und mit F18 wird dann der multiple Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen diagnostiziert. Ganz kurz nochmal zu den Halluzinogenen. Das sind psychoaktive Substanzen, die das Denken und die Sinne beeinflussen und damit auch die Wahrnehmung der Realität verändern. das ist dann häufig auch in Verbindung mit einem wahnhaften Erleben oder mit einer psychotischen Episode. Aber auch dazu wird es noch einmal ja eine Extra-Folge geben. Zu den ICD-10-Kriterien. Eine Abhängigkeitserkrankung kennzeichnet sich zum einen dadurch, dass die Betroffenen einen starken Wunsch oder auch den Zwang haben, eine Substanz einzunehmen. Und sie haben dann auch Schwierigkeiten, diesen Konsum bezüglich Beginn, Beendigung und auch der Menge der Substanz zu kontrollieren. Außerdem wird der Substanzgebrauch weitergeführt, trotzdem schädliche Folgen auftreten und man diese auch wahrnimmt. Und die Folgen können beispielsweise ein Jobverlust sein, Beziehungsabbrüche oder auch körperliche oder psychische Erkrankungen. Dabei wird dem Substanzgebrauch dann insgesamt Vorrang gegeben vor allen anderen und auch wichtigeren Aktivitäten und Verpflichtungen. Also es wird, Freunde werden vernachlässigt, die Arbeit wird vernachlässigt und halt generell vielleicht auch Hobbys, denen man nachgegangen ist, weil Priorität Nummer eins ist eben diese Substanz und der Gebrauch bzw. Missbrauch dieser Substanz. Die Betroffenen entwickeln dann eine Toleranz bzw. Toleranzerhöhung. Das heißt, sie benötigen immer größer werdende Mengen dieser Substanz, damit sie eine Wirkung spüren, beziehungsweise dass überhaupt noch ein Rausch zustande kommt oder dass der Rausch für sie befriedigend ist. Und nicht selten kommt es dann auch zu körperlicher Entzugssymptomatik, wenn der Konsum eben reduziert oder eingestellt wird. Um die Diagnose letztendlich stellen zu können, müssen von den eben 6 Kriterien mindestens 3 zutreffen und das in einem Zeitraum von mindestens 12 Monaten. Also diese 3 Kriterien müssen innerhalb eines Jahres zeitgleich aufgetreten sein. Nachdem die Substanzabhängigkeit dann identifiziert wurde, kann man mit den weiteren ICD-10-Stellen der Stelle 4 und 5 dann noch weiter diagnostizieren, nämlich die Verhaltensstörung durch Alkohol. Damit ist sozusagen die Erscheinungsform gemeint, also ob es sich um eine Intoxikation, also eine Vergiftung oder auch einen akuten Rausch handelt, um einen schädlichen Gebrauch oder auch Missbrauch, ob ein Abhängigkeitssyndrom vorliegt oder ein Entzugssyndrom. Da kann man dann nochmal unterscheiden, ob mit oder ohne Delirium. Und ob eine psychotische oder eine verzögerte psychotische Störung durch die Abhängigkeit auftritt. Außerdem gibt es noch ein amnestisches Syndrom. Also amnestisch ist auf die Erinnerung bezogen. Oder ob andere Verhaltensstörungen und psychische Störungen dadurch noch aufgetreten sind. Und beim schädlichen Gebrauch oder auch dem Missbrauch ist es so, dass das Konsumverhalten zu Gesundheitsschäden geführt haben muss. Also körperlich könnte das beispielsweise Hepatitis sein, psychisch könnte das zum Beispiel eine Depression sein. Außerdem gibt es natürlich auch noch soziale Folgen, die entstehen können, wie zum Beispiel eine Inhaftierung, weil man eine Straftat unter dem Rausch begangen hat oder Beziehungsprobleme oder Jobverlust. Allerdings werden diese sozialen Folgen tatsächlich gar nicht im ICD-10 berücksichtigt. Wenn man eine Intoxikation, worunter im ICD-10 auch der akute Rausch fällt, feststellen möchte, gibt es hier auch allgemeine Kriterien, die zutreffen müssen. Das wäre zum einen der deutliche Nachweis des kürzlich erfolgten Konsums. Das heißt, derjenige muss quasi Es muss festgestellt werden, dass er tatsächlich Alkohol konsumiert hat. Dann sind die Symptome mit der Substanz vereinbar. Also die Symptome, die jetzt auftreten, ist das wirklich auf den Alkohol zurückzuführen? Und die Symptome dürfen nicht durch eine andere körperliche Krankheit erklärt werden. Die Merkmale sind beispielsweise bei einem Rausch eine Aufmerksamkeitsstörung, eine Streitlust, Enthemmung, Gangunsicherheit oder auch die Gesichtsröte. Beim schädlichen Gebrauch ist es auch so, dass der Nachweis vorliegen muss, dass durch die Substanz ein Schaden aufgetreten ist und das Gebrauchsmuster, also quasi, dass diese Substanz eingenommen wird, muss mindestens einen Monat lang anhalten oder wiederholt in den letzten 12 Monaten. Das heißt, entweder einen Monat lang konstant oder immer mal wieder in dem letzten Jahr. Das alles betrifft jetzt aber erstmal nur die stoffgebundenen Substanzen. Es gibt natürlich auch andere Abhängigkeiten von nicht stoffgebundenen Substanzen oder eben Verhaltenssüchte kann man es auch nennen. Da gibt es zum Beispiel die Sexsucht oder die Abhängigkeit vom Glücksspiel. Das nennt sich dann im ICD-10 aber das pathologische Spielen und ist bei den Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen zu finden unter den Impulskontrollstörungen. Es gibt aber auch Abhängigkeiten von anderen Medikamenten, die an sich nicht abhängig machen. Das ist zum Beispiel Ibuprofen, Baldrian oder auch Abführmittel. Und das findet sich dann wiederum in einem anderen Kapitel, nämlich dem F5-Kapitel.
Oder das gute alte Nasenspray.
Oder das Nasenspray, ja, das stimmt. Ich glaube, das war Sido, der davon abhängig war und da auch in der Öffentlichkeit zugestanden hat. Ja. Ja, genau.
Ja, und ich schließe jetzt auch im Anschluss direkt mit dem DSM-5-Kriterien an und gehe kurz auf die Unterschiede zum ICD-10 ein. Und zwar ist es so, im ICD-10 gibt es nur 6 Kriterien, die erfüllt werden müssen, um eine Substanzgebrauchsstörung zu diagnostizieren. Im DSM sind es aber 11. Ich werde die jetzt nicht alle nochmal auflisten, das würde jetzt den Rahmen komplett sprengen. Und im DSM wird auch die Schwere der Symptomatik weiter spezifiziert. Wenn 2 bis 3 Kriterien erfüllt sind, wird dies bereits als moderat eingestuft und wenn 4 oder mehr Kriterien erfüllt sind, liegt eine schwere Abhängigkeit vor. Und das DSM erkennt substanzbedingte Störungen, die sich aus der Verwendung von 10 verschiedenen Medikamentenklassen ergeben, wie Alkohol, Koffein, Cannabis, Halluzinogene wie zum Beispiel LSD, Inhalationsmittel, Opioide, Sedativa, Hypnotika oder Anxiolytika, Stimulantien einschließlich Substanzen wie Amphetamin und Kokain, Tabak und auch andere unbekannte Substanzen. Andere unbekannte Substanzen sind jetzt zum Beispiel, was jetzt so relativ häufig viele jetzt neu einnehmen, ist so, das nennt sich Kratom. Mhm. Ich glaube, das sagt den wenigsten irgendwas. Nee. Ja, das ist so, das ist eine Pflanze, also nee, es ist ein Baum und von diesem Baum gibt es halt so eine Art, 3 verschiedene Arten von Blättern, wenn ich das jetzt mal so nennen kann. Und das eine Blatt hat jetzt so eine aufpuschende Wirkung wie Kokain, das andere eher so eine beruhigende, sedierende Wirkung und das wiederum andere haut dich wohl komplett aus den Socken.
Aber ein Baum hat alle 3 Blätter?
Nee, es gibt da verschiedene. Okay. ja, das wäre jetzt zum Beispiel, was so eher unter unbekannte Substanzen fallen würde, wo wir jetzt zum Beispiel bei mir auf Station relativ selten Leute haben, die davon Entzug machen. Aber es kommt vor. Und ich würde direkt auch weiter anschließen mit den epidemiologischen Fakten. Und die Fakten beziehen sich nicht ausschließlich auf eine Substanz, es sei denn, ich nenne es explizit, sondern hat eine Allgemeingültigkeit. Und zwar, in Deutschland rauchen etwa 12 Millionen Menschen, 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig, 2,3 Millionen Menschen sind medikamentenabhängig und etwa bei 600.000 Menschen besteht ein problematischer Konsum mit Cannabis und anderen illegalen Drogen. Etwa 500.000 Menschen zeigen ein problematisches Glücksspielverhalten auf. Und ja, diese Zahlen sind jetzt von Stand 2019 von einer veröffentlichten Studie. Die Zahlen können natürlich jetzt auch von Quelle zu Quelle etwas variieren und können sich jetzt natürlich auch, falls jetzt was Neues, Aktuelles rauskommt, natürlich verändern. 2020 wurden 1581 drogenbedingte Todesfälle bei der Polizei registriert. Hauptursachen für diese Todesfälle waren Überdosierung von Opiaten, wie zum Beispiel Heroin oder Morphin und auch die Kombination mit anderen Substanzen. Denn zum Beispiel Alkohol verträgt sich nicht immer unbedingt auch mit bestimmten Gruppen von Medikamenten und wenn man Pech hat, dann nimmt man einen tödlichen Cocktail zu sich und wacht nicht mehr auf. Heroin sowie Nikotin zählen zu den Substanzen mit dem höchsten Abhängigkeitspotenzial, denn schon der erstmalige Konsum kann eine Abhängigkeit erzeugen. Und die USA sind seit Jahren das Land mit den meisten Drogentoten. Und zu guter Letzt noch ein Fakt. Der jährliche Umsatz durch illegalen Drogenhandel wird auf mehrere 100 Milliarden US-Dollar geschätzt und nur das weltweite Erdölgeschäft erzielt den gleichen Umsatz. Ich hätte jetzt natürlich noch viel, viel mehr Fakten mit reinpacken können, aber ich hätte da jetzt einfach eine halbe Stunde einfach immer weiter reden können. Deswegen habe ich das jetzt auf so ein paar Sachen begrenzt, die so vielleicht ganz interessant sind. Habe ich jetzt aber eingegrenzt und wir würden jetzt auch direkt im Anschluss mit der Diagnostik weitermachen. Und dann würde ich jetzt wieder an Annika abgeben.
Ja, die Diagnostik lässt sich in zwei Säulen unterteilen. Das sind einmal die Leitsymptome und einmal die Laborparameter. Und ja, bei den Leitsymptomen vielleicht erstmal was ganz Interessantes vorneweg. Man kann oder die WHO unterscheidet zwischen einem risikoarmen und einem risikoreichen Konsum. Für Männer bedeutet das, dass pro Tag 24 Gramm reiner Alkohol konsumiert werden dürfen. Und bei Frauen sind das 12 Gramm reiner Alkohol. Das kann man quasi umrechnen. Bei Frauen ist das ein halbes Glas Wein, also ungefähr 0,125 Milliliter. Da stecken dann ungefähr 12 Gramm reiner Alkohol drin. Und bei Männern ist es ein Glas Wein. Also 0,25. Das darf man quasi täglich konsumieren, ohne dass man als Alkoholiker gilt. Finde ich persönlich irgendwie ein bisschen schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Die WHO hat das so festgelegt und das ist die Weltgesundheitsorganisation. Genau, dann gibt es von der WHO auch noch das episodische Rauschtrinken und das liegt vor, wenn jemand zu einer Trinkgelegenheit 5 oder mehr alkoholische Getränke konsumiert. Das heißt, auf jede Party, auf die ich gehe, da trinke ich mindestens 5 alkoholische Getränke und dann gelte ich nach der WHO als episodischer Rauschtrinker, Trinkerin. Gut, kommen wir zu den Leitsymptomen. Abhängig machende Substanzen sind durch drei Leitsymptome charakterisiert. Das ist zum einen die Toleranz, also die Gewöhnung quasi an die Substanz, dann die körperliche Abhängigkeit und die psychische Abhängigkeit. Bei der Toleranz ist es so, dass um eine Wirkung der Droge spüren zu können, muss die Dosis immer wieder erhöht werden, da der Körper sich an die Menge, die zuvor zu einer Wirkung geführt hat, gewöhnt. Also wird die Dosis erhöht, um den Wirkverlust entgegenzusteuern und wieder einen Rausch empfinden zu können, der auch quasi befriedigend ist. Das kann beispielsweise daher kommen, dass die Substanzen im Körper oder auch im Gehirn verstärkt abgebaut werden und der Körper sich eben daran gewöhnt oder dass die Synapsen und die Botenstoffe sich daran anpassen. Das heißt, der Körper reagiert einmal auf die Droge, auf den Alkohol, aber auch das Gehirn und das passt sich eben vom Stoffwechsel her so an, dass immer mehr benötigt wird, um quasi diesem Stoffwechsel entgegenzuwirken und noch ein Rauschempfinden auslösen zu können. Dann gibt es noch die körperliche Abhängigkeit und die zeigt sich eigentlich erst, wenn man die Substanz absetzt und dann eben ein Entzugssyndrom ausgebildet wird. Und ein Syndrom ist immer ein Zusammenschluss von mehreren Symptomen und die sind oftmals gegensätzlich zu der eigentlichen Drogenwirkung. Also wenn man etwas konsumiert, was zum Beispiel euphorisierend ist, was einen glücklich macht und quasi die Energie steigert, führt das Absetzen der Droge eher zu einer depressiven Verstimmung, einer Traurigkeit oder auch einer Antriebslosigkeit und Müdigkeit. Das liegt daran, dass durch den konstanten Konsum einerseits der organische Zellstoffwechsel und andererseits die neuronale Verschaltung dadurch auch verändert wird. Das heißt, nicht nur der Stoffwechsel passt sich an, sondern der Stoffwechsel verändert sich auch. Das heißt, die Produkte, die Substanzen werden anders im Körper umgesetzt sozusagen. Und nach Absetzen der Substanz arbeitet dieser Mechanismus dann aber immer noch genauso weiter, als würde man die Substanz halt hinzuführen. Und das führt dann eben zu dieser Abhängigkeit, die der Körper bildet, weil dieser Stoffwechsel jetzt eben so ein neues Muster sozusagen entwickelt hat und sich erst wieder daran gewöhnen muss, dass die Substanz aber fehlt und daher wird eben mit dieser Entzugssymptomatik reagiert. Es liegt also eine Fehlregulation vor. Dann gibt es noch die psychische Abhängigkeit, auch Craving genannt, und das ist eben dieses starke und unwiderstehliche Verlangen nach dieser Droge. Das Craving liegt offenbar nur vor, wenn die Person selbst aktiv zur Droge greift. Dazu gibt es einige Studien. Wenn also jemand eine Droge passiv verabreicht bekommt und die nicht selbst sich zuführt, dann entwickelt man wohl auch diese psychische Abhängigkeit nicht, das Craving nicht. Also ich muss aktiv mir das zuführen, sonst bin ich psychisch quasi nicht davon abhängig, zumindest nach Studienlage. Die zweite Säule sind ja dann die Laborwerte. Das würde jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Man kann ganz knapp sagen, dass eben die Leberenzyme erhöht sind, dass die Erythrozyten, das Volumen an sich erhöht ist und dass es gewisse Alkoholabbauprodukte im Urin oder auch in den Haaren gibt. Und das schaut man sich dann halt eben im Labor an. Also ein Arzt schaut sich die Parameter genauer an. Und wenn diese erfüllt sind, dann kann man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf eine Abhängigkeit schließen. Außerdem gibt es in der Psychologie noch Fragebögen, die eingesetzt werden. Das wäre zum einen der Münchhausen-Alkoholismus-Test von Feuerlein und Kollegen aus dem Jahr 1977. Das sind einige Fragen, die aber nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. Und es gibt einmal eine Selbstbeurteilung und eine Fremdbeurteilung. Das heißt, der Betroffene, der Patient, füllt einmal selber diesen Fragebogen aus und die Fremdbeurteilung macht häufig der Arzt. Eine Beispielfrage wäre dann zum Beispiel, andere Leute können nicht verstehen, warum ich trinke, oder ich habe nach dem Trinken von Alkohol schon öfter Schuldgefühle gehabt. Und dann gibt es ab der Punktzahl von 6 bis 10 kann man einen Verdacht auf Alkoholabhängigkeit äußern und ab 11 Punkten ist dann nachweislich eine Alkoholabhängigkeit vorhanden. Es gibt aber auch noch ein anderes Inventar, das ist der Lübecker Alkoholabhängigkeits- und Missbrauchs-Screening-Test. Also das heißt, es ist ein Screening, das ist ja sozusagen was Oberflächliches, wo man viele Kriterien einmal abgrast und dann sagen kann, okay, da liegt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit eine Alkoholabhängigkeit vor. Ja, wie lässt sich denn sowas überhaupt erklären? Also was passiert da im Körper, was passiert irgendwie in der Psyche, dass jemand eine Abhängigkeit überhaupt ausbildet? Und auch hier gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also abgesehen von jetzt genetischen, biologischen Ansätzen, starte ich zunächst einmal mit der Lerntheorie. Und früher dachte man halt, dass der Konsum vor allem aus Angst vor dem Entzug fortgeführt wird. Heute weiß man jedoch, dass die Betroffenen auf der Suche nach Belohnung sind und dass auch Lernprozesse eine unheimlich große oder eigentlich die größte Rolle dabei spielen, eine Abhängigkeit auszubilden. Vor allem für die psychische Abhängigkeit, die wir eben gehört haben, ist die klassische und die operante Konditionierung maßgeblich. Es gibt nämlich gewisse Umweltreize, zum Beispiel ein bestimmter Freundeskreis oder ein bestimmter Ort, an dem immer wieder die gleiche Droge konsumiert wird. Es gibt gewisse Erwartungen, zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Droge zu mir nehme, dann geht es mir gut oder dann fühle ich mich frei oder ich kann mich entspannen und endlich Spaß haben. Und es gibt halt auch Einnahmerituale. Zum Beispiel wird häufig Cannabis irgendwie zum Einschlafen konsumiert, um zu entspannen und besser schlafen zu können. Oder immer bevor ich auf eine Party gehe, nehme ich LSD. Und das alles sind Umweltfaktoren, die dann mit der Drogenwirkung assoziiert werden, beziehungsweise auch mit der Erwartung, wenn ich diese Droge nehme, dann passiert das und das. Und in der Psychologie spricht man dann von dem Drug-Seeking und dem Drug-Taking, also quasi das Suchverhalten nach diesem Rausch, nach der Wirkung, das ist das Seeking. Oder auch das Einnehmen der Droge, das ist nämlich dann das Drug-Taking. Also ich erwarte XY, zum Beispiel es geht mir gut und deswegen nehme ich diese Droge ein, um eben diese Wirkung erfahren zu können. Das zweite ist eine neurologische Hypothese, das ist die Dopamin-Hypothese. Und wenn man sich neurologisch so ein Abhängigkeitsverhalten betrachtet, dann ist eigentlich bei fast allen Suchterkrankungen sind die dadurch gekennzeichnet, dass der Botenstoff Dopamin freigesetzt wird. Und das führt einerseits zu einer Euphorie, die die Betroffenen oder die Konsumierenden während und kurz nach dem Konsum verspüren. Und das führt wiederum dazu, dass das Dopamin vor allem mit der Vorfreude oder mit dem Gefühl der Vorfreude assoziiert wird, wodurch Suchterkrankte auch immer wieder konsumieren, trotzdem zum Beispiel schädliche Erkrankungen auftreten und da dieses Gefühl des Rausches eben erwartet wird. Und das kommt sozusagen, wenn man es runterbricht, durch das Dopamin. Besonders tricky an dem Dopamin ist allerdings, dass die Dopaminfreisetzung nicht habituiert wird. Das heißt, man gewöhnt sich nicht an die Dopaminfreisetzung, sondern die Dopaminfreisetzung geschieht jedes einzelne Mal, wenn man konsumiert Und da tritt halt kein Gewöhnungseffekt ein, sondern bei jedem Mal ist das so. Und mit jedem Mal steigt dann quasi auch die Erwartung, weshalb der Konsum immer fortgeführt wird. Und zusätzlich werden dann eben unnormal hohe Mengen an Dopamin freigesetzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Bungee-Jump macht oder so, da wird auch Dopamin freigesetzt, was zu einer Euphorie führt. Aber bei jedem Konsum dieser Substanz kann man sich das vorstellen wie so ein Bungee-Jump im Gehirn. Und das ist halt ja ganz, ganz schwierig, dann von der Suchterkrankung überhaupt wieder runterzukommen. Dann gibt es noch eine andere Theorie. Nach Robinson und Barrage aus dem Jahr 2005 nennt sich die Incentive Sensitization Theory. Und da kann man Süchte quasi in das Wanting und Liking unterteilen. Also einmal das Wollen und das ja, Genießen, das Mögen sozusagen. Und unter dem Wanting wird der Suchtdruck beschrieben, also das, was man als Craving auch verstehen kann. Und unter dem Liking dann das Gefühl, das Glücksgefühl, was durch den Konsum hervorgerufen wird. Das Liking-System ist überempfindlich, reagiert also sehr schnell und schon nach erstmaligem Drogenkonsum. Und das aktiviert dann das Wanting-System, also ein Glücksgefühl wird ausgelöst durch den Konsum einer Droge und das führt dazu, dass das Wanting-System quasi überhaupt aktiviert wird und dann entsteht eben so ein negativer Kreislauf, weil man in der Psychologie davon ausgeht, dass wir alle ein Suchtgedächtnis haben. Also wenn wir merken, das macht mich aber fröhlich, das macht mich locker und das gibt mir ein gutes Gefühl, dann merkt sich das Gehirn und dann will es das halt immer wieder haben und deswegen wird diese Substanz immer wieder konsumiert. Als letztes gibt es dann noch die sozial-kognitive Theorie bzw. das sozial-kognitive Modell nach Marlett und Gordon aus dem Jahr 1985. Das ist ein Zwei-Phasen-Modell mit den Phasen Lapse und Relapse, also quasi einmaliger Rückfall und quasi ja letztendlicher Rückfall. Und das ist ein Modell, was vor allem das Rückfallverhalten erklärt. Also wenn wir annehmen, dass es einen trockenen Alkoholiker gibt, nennen wir ihn einfach mal Herr X, und der sich in einer kritischen und unausgewogenen Lebenssituation befindet. Zum Beispiel hat seine Freundin sich von ihm getrennt, mit ihm Schluss gemacht und auch auf der Arbeit läuft nicht alles so rund, dann ist das ein Risikofaktor für den Herrn X. Und jetzt ist es aber so, er wurde zu einer Hochzeit eingeladen, wo er eigentlich mit seiner Freundin hingehen sollte, die ja aber Schluss mit ihm gemacht hat. Also ist Herr X alleine auf dieser Hochzeit. Und bei einer Hochzeit trifft er dann eine scheinbar harmlose Entscheidung. Und zwar wird er gefragt, ob er ein Gläschen Sekt haben möchte, mit anstoßen möchte auf das Brautpaar und dieses auch trinken möchte. Und Herr X trifft jetzt diese quasi harmlose Entscheidung, dieses Gläschen Sekt tatsächlich mitzutrinken, weil das ist ja sozial akzeptiert. Dieses Gläschen Sekt auf der Hochzeit ist aber eine große Risikosituation für Herr X und auch eine soziale Verführung, denn möglicherweise fühlt sich Herr X dadurch etwas entspannter und weniger traurig durch die Trennung und er vergisst quasi, dass er alleine auf der Hochzeit ist und außerdem muss er auch nicht erklären, warum er denn nichts trinkt wie die anderen. Und dann kommt es eben darauf an, welche Bewältigungsmechanismen Herr X hat. Also verfügt er über irgendwelche Strategien, dass er Nein sagen kann? Und wie hoch ist seine Erwartung, dass er davon überzeugt ist, okay, ich bleibe weiterhin trocken, ich möchte nichts trinken, ich brauche das nicht. Und das ist der Part, wo das Modell quasi zwei Pfade einnimmt. Und entweder kann Herr X sich dazu entscheiden, das Glas Sekt nicht zu trinken, bleibt dadurch abstinent und dadurch wird auch seine Abstinenzzuversicht gefördert. Oder er trinkt das Gläschen Sekt, wodurch es zum erneuten Trinken, also dem Lapse kommt, denn es ist zu dem Zeitpunkt erstmal ein einmaliger Rückfall. Allerdings passiert das dann dominoartig, dass die Abstinenzzuversicht durch dieses einmalige Trinken verringert wird. Also er glaubt weniger in der nächsten Situation, ich kann trocken bleiben. Und dadurch verfällt Herr X in einen Rückfallschock. Und das ist dann zum Beispiel gekennzeichnet durch Gedanken wie, ich bin ein Versager oder Emotionen wie Panik. Und dadurch erfolgt dann ein letztendlicher Rückfall in das alte Trinkverhalten und es kommt bei Herr X zum Relapse. Genau, das war das Modell von Marlett und Gordon zum Rückfallverhalten. Also warum jemand immer wieder trinkt und nicht mehr trocken bleibt. Ja, Lucy arbeitet ja auf einer Suchtstation und deswegen ist Lucy hier unsere Expertin für Abhängigkeitserkrankungen. Und vielleicht können wir erstmal damit starten, was für Patienten hast du denn überwiegend auf deiner Station und wie nimmst du die wahr? Vielleicht, wie unterscheiden sich die auch voneinander?
Also auf meiner Station kommen Patienten überwiegend zum Alkohol- und Medikamentenentzug. Wir haben bei uns in der Klinik nochmal eine extra Station für rein Opiat- bzw. Drogenentzug. Mhm. Haben wir zwischendurch auch schon mal. Wir haben selten, ganz, ganz selten, der zum reinen THC-Entzug kommt, also zum Cannabis-Entzug. Das ist eher immer so ein Beikonsum neben dem Alkohol oder neben dem Medikamentenkonsum, wie zum Beispiel Benzodiazepine. Mhm. Aber wir haben auch Patienten, die dann zum Kokain-Amphetamin-Entzug kommen. Und ich finde schon, dass sich die Patienten da in ihrer Abhängigkeit so vom Auftreten her was unterscheiden. Mhm. Wie zum Beispiel ja die Amphetamin- oder Kokain-Konsumenten, die sind schon, also du merkst schon, die sind unter Strom. Also wie man sich das auch vorstellt, wenn jemand gerade Amphetamin oder Kokain konsumiert hat, dass die halt einfach, ja, was aufgedreht sind, die wirken angespannter. Und die Alkoholabhängigen sind je nachdem vom Typ her auch, können die auch angespannt, aggressiv sein oder Distanz gemindert, vielleicht auch gegenüber Frauen.
Mhm. Also dann so sexualisierend.
Naja, na Süße, willst du dich nicht mit ins Bett legen, sowas halt. Mhm. Und dann gibt's halt auch die Leute, die dann halt sehr wehleidig sind. Also wehleidig hört sich jetzt so abwertend an, aber die sich dann einfach sehr mitteilen, indem sie halt sagen, wie schlecht es ihnen geht. Aber man kann schon sagen, man merkt so, wenn ich jetzt nicht wüsste, für was warum die zu welchen Entzug kommen würden, könnte ich das nach dem Gespräch, würde ich das herausfiltern können tatsächlich, ja, allein vom Auftreten, Verhalten her.
Und du siehst ja dann bestimmt bei dir auf Station auch viele, die eben akut entzügig sind, also die wahrscheinlich auch ein Delir haben oder so. Also wie erkennt man das? Wie verhalten sich die Leute und was macht ihr dann auf der Station? Ja.
Also Delirium oder Delirium tremens, das ist eine Komplikation, die beim Alkoholentzug auftreten kann. Und das ist ganz klassisch. Also da ist dann jemand zum Alkoholentzug da und da hat jetzt beispielsweise seine Entzugsmedikamente verweigert. Da wollte die nicht einnehmen. Dann kann es sein, dass diese Person, die wird dann desorientiert. Mhm. Dann findet der vielleicht erstmal sein Zimmer nicht mehr, geht dann erstmal in die verschiedenen Richtungen, wo du dann schon guckst so, und ach, ja, da war ja mein Zimmer. Mhm. Oder der findet dann den Aufenthaltsraum nicht mehr. Mhm. Oder dann steht er plötzlich vor dir, guckt dich an, fragst, wie kann ich Ihnen helfen? Ich sollte kommen. nee, ich habe Sie nicht einbestellt. Mhm. Und dann fängt man irgendwann dann auch an zu fragen, welches Jahr haben wir denn? Mhm. Und dann antworten die dann vielleicht nicht 2022, sondern ja 1986. Also die werden dann wirklich desorientiert zum Zeit, zum Ort, zur Situation und auch zur Person. Die können dann eventuell nicht mehr ihren vollständigen Namen nennen. Die wissen nicht mal, wann die Geburtstag haben. Die wissen auch gar nicht mehr, wo die sind, warum die da sind. Und es kann auch sein, dass die dann optische oder akustische Halluzinationen haben. Was ganz klassisch ist, ist so dieses, man sagt immer, das weiße Mäuse sehen. Mhm. Dass da jemand, viele sehen dann irgendwelche Krabbeltierchen oder sehen irgendwas in der Ecke. Dass dann ja oftmals eher optische Halluzinationen auftreten. Und da geht man dann oder muss man dann medikamentös rangehen. Mhm. Das ist dann so, das Mittel der Wahl ist dann Haldol. Mhm. Das ist ein hochpotentes Antipsychotikum, was in der Psychiatrie oft angewandt wird, auch bei Patienten, halt auch, die mitten in der Psychose sind. Und die bekommen das dann. Und in der Regel sind dann halt diese akuten Verwirrtheitszustände, die sind dann rückläufig. Und die Patienten werden dann wieder klarer, die werden orientierter und die wissen dann auch in der Regel, was dann auch passiert ist.
Irgendwie habe ich mich schon immer gefragt, ob das einfach, ob das mit diesen weißen Mäusen und irgendwie so Ameisen auf dem Arm oder sowas halt tatsächlich stimmt. Und irgendwie frage ich mich so, woher kommt das? Also warum sind das irgendwie Tiere? Weißt du das irgendwie zufällig?
Nee, tatsächlich nicht. Aber manche Leute sehen dann auch irgendwelche Personen in ihrem Zimmer oder sagen, meine Mutter ist da. Mhm. Und weißt aber, es kann gar nicht sein, die Mutter ist gestorben schon. Ja. Also es ist tatsächlich eher weniger, dass die Leute irgendwelche Insekten sehen. Mhm. Also eher reden die von Personen oder von irgendwelchen Situationen, die gar nicht stattgefunden haben. Es kommt schon vor, dass Krabbeltierchen erwähnt werden, aber bei mir auffallend eher weniger. Mhm. Aber wo das herkommt, das kann ich nicht sagen. Mhm. Was ich mir eventuell vorstellen könnte oder herbeiziehen könnte, dass du halt wirklich so, dass dein Gehirn dir halt so Spielchen spielt, dass du halt so nicht ganz, dass deine Optik halt nicht ganz klar ist, dass du vielleicht so, wenn man ja zum Beispiel mal in die Sonne geguckt hat, man sieht ja so Sterne, wenn es so hell, dass das dann halt so verzerrt ist und dass man das dann eventuell, wenn man auf sich selber guckt, irgendwie als Krabbeltierchen, Ameisen wahrnehmen könnte. So würde ich mir das jetzt herleiten, aber wissen tue ich es nicht.
Ja, und wenn die dann bei euch auf Station sind, gibt es bestimmtes Vorgehen bei euch? Also wahrscheinlich kommen die ja zu euch, wenn die gerade mit eurer Hilfe, sage ich mal, die Substanz absetzen wollen. Und was macht ihr dann so?
Also die Patienten kommen zu uns auch meistens über eine Warteliste. Mhm. Ganz selten nehmen wir als Station auch Notaufnahmen auf. Aber es muss halt auch gerechtfertigt sein, warum ist diese Person jetzt eine Notaufnahme, dass die jetzt wirklich tatsächlich notfallmäßig aufgenommen werden muss. Aber wenn wir jetzt davon aufgehen, jemand kommt geplant oder elektiv zur Aufnahme. Wir sind eine offene Station und wir arbeiten viel auf Vertrauensbasis. Mhm. In der Regel machen wir keine Gepäck- oder Taschenkontrollen. Wenn wir aber wissen, da ist jemand mit multiplem Substanzmissbrauch, wir wissen, der konsumiert querbeet alles, da gucken wir schon rein. Mhm. Oder was wir jetzt auch haben, wir haben jetzt auch gerade aktuell einen Patienten, der konsumiert Alkohol und inhalativ Haarspray. Mhm. Da haben wir eine komplette Taschenkontrolle gemacht, haben auch Deo und sämtliches an diesen Sachen haben wir dann halt eingezogen. Mhm. Und dann wird bei den Patienten, werden dann erstmal Vitalzeichen erhoben. Klassische Entzugszeichen sind halt hoher Blutdruck, hoher Puls, Fingertremor, Schwitzen und wir gucken uns den Patienten dann erstmal direkt an. Und der Patient, wenn er noch alkoholisiert kommt, also noch mit Promille kommt, Beispiel, der hat noch 0,8 Promille, gucken wir uns den stündlich an. Jede Stunde holen wir uns den zu uns und gucken auf die Vitalzeichen und gucken auf mögliche Entzugszeichen. Und wenn die bei 0 Promille sind, dann machen wir das zweistündlich. Mhm. Das macht jede Klinik, macht das, glaube ich, was anders. Deswegen, ich kann jetzt halt nur von unserer Klinik sprechen, wie das jetzt in anderen Häusern abläuft, kann ich schwer sagen. Und dann überwachen wir die Patienten 24 Stunden engmaschig, auch in der Nacht.
Und engmaschig heißt dann
stündlich und alle zwei Stunden mindestens, genau. Es sei denn, die sind am Schlafen. Wir gucken dann natürlich, sind die am Schlafen, atmen die noch? Würden die dann nach einer gewissen Zeit irgendwann nochmal wecken? Sollten die mehrere Stunden am Stück schlafen?
Okay.
Und dann gucken wir immer ganz individuell, ob die Entzug zeigen oder nicht. Wenn ich den jetzt vor mir sitzen habe, das erkläre ich auch gleich in der Therapie auch nochmal. Braucht er was gegen den Entzug? Ja oder nein? Dann gebe ich dem was. Also medikamentös. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber da gehe ich gleich nochmal genauer in der Therapie genauer drauf ein.
Aber ist es denn nicht schwierig, wenn man also eine ganze Station mit Suchterkrankten hat, dass dann die sich nicht vielleicht untereinander austauschen? Also dass dann vielleicht doch jemand was reinschmuggelt und dann für den anderen was reinschmuggelt? Also ich arbeite ja nicht auf einer Suchtstation. Ich habe auch nie auf einer Suchtstation gearbeitet. Aber auch auf den normalpsychiatrischen Stationen ist das ja häufig mal so. Und da habe ich zumindest das Gefühl, dass dann, wenn da ein Suchterkrankter ist, die eigentlich häufig versuchen, irgendwas reinzuschmuggeln und auch den anderen Patienten irgendwas geben.
Ja, das passiert tatsächlich. Mhm. Das kommt aber gar nicht so oft vor, wie man sich das eventuell vorstellt, weil die meisten sind tatsächlich da und wollen auch was bewegen. Aber es gibt natürlich immer die Ausnahmen. Die schmuggeln sich entweder selber was rein unter der Jacke, weil die bei uns, die können rein und raus gehen, wir sind eine offene Station und wir arbeiten, teilweise sind wir dann auch einfach nicht gut besetzt und wir können nicht kontrollieren, wann wer rausgeht. Und da passiert es dann auch schon mal, dass dann jemand sich eine Flasche mit auf Station nimmt oder was auch viele machen, die gehen sich was kaufen und verstecken das irgendwo auf dem Klinikgelände. Und wenn die dann rausgehen, dann nehmen die sich ein paar Schlucke oder rauchen was und kommen dann irgendwann wieder auf Station. Wir machen regelmäßig auch Drogenscreenings und Atemalkoholkontrollen unangekündigt. Und ja klar, dann fällt dann ein oder andere fällt dann schon mal auf, wenn er dann natürlich dann Promille hat, obwohl er eigentlich schon ein paar Tage bei uns ist. Ja, das kommt vor. Und es kommt auch vor, dass sich natürlich auch Leute was mitbringen lassen. Es kommt auch vor, dass sich Leute durch Angehörige was mitbringen lassen.
Kontrolliert ihr den Besuch oder da auch nicht, weil ihr die Patienten eigentlich auch nicht kontrolliert?
Nee, tatsächlich nicht. Und jetzt auch seit Corona ist sowieso noch Besuchsverbot bei uns. Die Angehörigen können aber natürlich Taschen unten beim Eingang abgeben. Oder die können in ihrem Ausgang auch ihre Angehörigen natürlich auch auf dem Gelände treffen. Das können wir ja gar nicht nachhalten.
Ja.
Normal gesund denken würde man ja behaupten, dass dass die Angehörigen natürlich kein Alkohol oder Medikamente mitgeben würden. Ja. Das kommt aber vor. Das ist auch schon passiert. Und wenn dann beim Patienten, der war dann auffällig, der wirkte halt nicht ganz klar, dann haben wir auch eine Zimmerkontrolle gemacht, haben dann auch Sachen gefunden und dann die Frage, wo haben sie das her? Und dann kam auch schon, ja, hat mein Mann oder meine Frau mir mitgebracht.
Ja, krass.
Ja, das ist schon
und heftig. Gibt es dann irgendwelche Konsequenzen für die Patienten, wenn jetzt aufgeflogen ist, dass die während der Behandlung ja konsumiert haben?
Wir machen dann nochmal einen Unterschied, ob Konsum auf Station oder außerhalb von Station. Wenn jemand auf Station konsumiert hat und wir auf Station im Zimmer was finden, ist das eine direkte disziplinarische Entlassung unserer Seite aus. Man muss nur beachten, wenn jemand im körperlichen Entzug ist und die bekommen eine gewisse Menge an Entzugsmedikamenten, können wir die nicht einfach von heute auf morgen entlassen, weil wir die praktisch dann auf einen kalten Entzug setzen würden. Das dürfen wir halt nicht machen. Dann machen wir das Mindeste und entlassen die dann, sobald wir können. Und wenn wir die halt entlassen können, dann dürfen die noch sofort gehen. Wenn die außerhalb von Station konsumiert haben, bedeutet, wenn wir auch nichts gefunden haben, dann, gibt es eine Art gelbe Karte. Das ist dann einmal ein Verstoß, nochmal was und du bist auch raus.
Okay, ja. Okay, gut. Und für die Besucher, die irgendwas mitbringen, haben die dann Besuchsverbot quasi? Oder?
Ja, die bekommen Besuchsverbot, die kriegen teilweise auch Klinikverbot.
Okay, ja.
Aber es ist ja allgemein bekannt, dass ja nicht alle Patienten mit Suchterkrankungen auf einer Suchtstation auch landen. Ihr habt bestimmt auch mal zwischendurch ein paar Leute mit einer diagnostizierten Suchterkrankung bei euch auf Station, oder?
Ja, also das gibt's bei uns auch. Entweder kommt das so im Laufe des Aufenthalts quasi heraus oder auf einer Suchtstation war gerade kein Platz oder halt eine andere Störung, wie zum Beispiel eine Psychose, ist gerade vordergründig. Also derjenige konsumiert irgendwie schon jetzt seit einem halben Jahr oder so nicht mehr, hat aber halt immer noch eine Psychose. Das bedeutet aber nicht, dass die Sucht ja einfach weg ist, sondern er hat ja immer noch ein gewisses Suchtverhalten. Und wenn wir solche Patienten bei uns haben, hört sich irgendwie fies an, das so zu sagen, aber die sprengen immer so ein bisschen den Rahmen, weil die immer so eine Unruhe irgendwie mit reinbringen. Und für mich ist das immer so, dass die nicht nur die Psychose haben, sondern halt eben auch noch eine Suchterkrankung. Und man hat irgendwie so zwei Störungsbilder gleichzeitig, die man einfach im Umgang mit denen im Hinterkopf halt haben muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen depressiven Patienten habe und bei dem aus der Vergangenheit irgendwie keine Alkoholabhängigkeit oder Cannabisabhängigkeit hervorgeht und der in Ausgang geht oder in die Übernachtung nach Hause und wiederkommt, dann mache ich mir da keine großen Gedanken, ob der zu Hause ein Bier getrunken hat oder so. Habe ich aber jemanden, der halt eine Suchterkrankung aus der Vorgeschichte hat und der irgendwie länger als eigentlich vereinbart im Ausgang ist oder mit so total schlechter oder total guter Stimmung aus der Übernachtung von zu Hause wiederkommt, dann muss ich mir schon Gedanken darum machen, ob derjenige vielleicht zu Hause konsumiert hat. Oder wenn der irgendwie Streit mit seiner Frau hatte in seinem Ausgang oder die Frau Streit mit einem Mann, dann liegt schon die Frage nahe, so ja, wie haben sie denn darauf reagiert? Haben sie dann irgendwie wie früher auch irgendwie zum Bier gegriffen oder so? Und das nimmt ja einfach auch viel mehr Zeit in Kauf, als wenn du einen Patienten hast, der halt irgendwie depressiv ist und nur in seinem Zimmer ist und nicht rauskommt. Und manchmal ist es dann schwierig, eben auf einer Station, die nicht für Suchterkrankte gemacht ist, irgendwie gerecht gegenüber dem Patienten halt so zu bleiben. Und was ich auch häufig beobachte, wir haben halt so einen großen Garten auf Station und dann sitzen da die Patienten, wenn sie zum Beispiel rauchen, und die reden ja miteinander. Und Suchterkrankte kommen immer schnell auf das Thema Sucht zu sprechen. Also die erzählen dann immer ganz oft irgendwie, was sie konsumieren, wie viel sie konsumieren, wie es irgendwie dazu kam. Und je nachdem, in welcher Verfassung die anderen Patienten sind, die halt keine Suchterkrankung haben, kann das halt auch schon mal ein Trigger irgendwie für die sein oder halt auch eine zusätzliche Belastung irgendwie und die vielleicht auch auf falsche Gedanken bringen.
Ja.
Und das, deswegen sind das halt so ein bisschen so Sprenger, finde ich. Und häufig sind die im Kontakt irgendwie halt auch so ein bisschen patzig. Also wir hatten jetzt auch mal vor einem halben Jahr jemanden, der eigentlich komplett eine Suchtvorgeschichte hatte und auch deswegen bei uns auf Station aufgenommen wurde. Ich weiß nicht genau, warum der bei uns war. Ich glaube, es hatte irgendwas mit dem Chefarzt zu tun. Also Chefarztbehandlung und der Chefarzt sagt so, der kommt auf die Station, dann kommt er halt auf unsere Station, obwohl wir nicht darauf ausgelegt sind. Und da war es dann eben so, dass, also der hatte eine Alkoholabhängigkeit und dann war der in Übernachtung und ich hatte am nächsten Tag Spätdienst und er kam von der Übernachtung wieder zurück auf Station. Dann habe ich so gefragt, so, ja, hey, was haben Sie gemacht und so. Und er meinte er halt so, ja, er hat sich mit Freunden, er hat sich endlich mal wieder seit langem mit Freunden getroffen und die haben dann halt 2 bis 3 Bier getrunken. Und da meine ich halt so, ja, okay, also, ne, wie, dass er das gerade irgendwie so sehr fröhlich erzählt, ne, was das irgendwie für ihn bedeutet. Und dann meinte er so, ja, es war einfach mal schön, wieder Freunde zu sehen und mit denen hat er sich früher auch immer getroffen, die haben immer was zusammen getrunken und es ist dann immer so schön und so lustig. Eigentlich so, ja, dass ich das aber ein bisschen problematisch finde, weil das mit seiner Vorgeschichte für mich halt so wirkt oder ein Risikofaktor sein kann, dass er das halt häufiger macht, wenn er entlassen ist, dass er sich eben wieder mit diesen Freunden trifft, wieder trinkt und letztendlich dann halt wieder dieser Kreislauf einfach stattfindet. Und ich habe das ganz sachlich gesagt und ich finde auch eigentlich neutral, also einfach nur ja nachgefragt. Und ja, er hat darauf gar nicht gut reagiert, der ist richtig patzig geworden und meinte dann halt so, ja, was wollen Sie mich jetzt hier kontrollieren? Und dann noch so, ja, was will so ein junges Mädchen mir da irgendwie sagen? So, ich kenne mich ja besser, ich bin ja auch älter und habe mehr Lebenserfahrung und so. Und ich meine, an dem Punkt nutzt es halt nichts, mit dem Patienten zu diskutieren oder so, das würde sich einfach nur aufschaukeln und habe ich einfach nur gesagt, okay, dass ich jetzt seine Sichtweise quasi kenne, dass ich das aber trotzdem nicht gut finde und bei unserer Station ist es halt auch so, wenn jemand Alkohol trinkt im Ausgang, dann hat der bei uns 3 Tage Alkohol, also nicht Alkoholverbot, Ausgangsverbot, das heißt, er darf nicht mehr raus und bei uns, wir sind halt eine sehr offene Station, das gehört eigentlich dazu, dass die Patienten raus dürfen. Aber entweder der lässt sich selbst entlassen, weil das war am Wochenende, dann hat man halt keinen regulären Arzt auf Station. Oder es gibt halt eben diese 3 Tage Ausgangssperre. Und das habe ich ihm dann auch gesagt, dass das halt bei uns eben so gehandhabt wird und dass ich das halt auch so dokumentieren muss. Und ja, darauf hat er wirklich gar nicht gut reagiert, hat dann wirklich irgendwie so gegen die Theke so dagegen getreten. Wir waren halt so in unserem Medikamentenraum. Und hat gesagt, dass er das eine Unverschämtheit findet und dass ja ganz normal ist, ein paar Bier zu trinken. Meinte ich so, ja, für manche Menschen ist es vielleicht normal, irgendwie 1, 2 oder auch 3 oder mehr Bier an einem Wochenende zu trinken. Wenn man aber, die kennen aber ihr Limit und die haben Kontrolle darüber. Und jemand, der eben eine Suchterkrankung hat, der kann das nicht. Und das ist der Unterschied zwischen ihm und diesen anderen Leuten. Aber ja, also das bringt ja dann nichts mehr, da irgendwie halt weiter zu diskutieren. Aber man kann vielleicht schon daran erkennen, dass es einfach super viel Zeit in Anspruch nimmt und dass in diesen, keine Ahnung, 5 Minuten, die ich da mit dem drüber gesprochen habe, eben die anderen 21 Patienten komplett auf der Strecke geblieben sind.
Mhm. Ja, es ist halt immer schwierig, wenn jemand mit einer Suchterkrankung in einem anderen Setting ist. Das ist, der Patient selber geht unter oder der Patient nimmt halt viel Aufmerksamkeit ein und alle anderen gehen unter. Mhm. Und das ist halt auch nicht gut, halt, wenn jemand auch in einen Entzug rutscht, so ein Alkoholentzug, der kann auch tödlich verlaufen. Mhm. Und wenn er nicht entsprechend behandelt wird oder wenn jemand, ein Patient auf eine Station landet, wo die, ich sag jetzt mal, die Besetzung keine Ahnung von Suchterkrankungen hat, kann fatal sein. Mhm. Ja, finde ich schwierig. Also es passiert ganz oft, dass halt auch Suchtkranke dann einfach auf einer nicht suchtspezifischen Station landen.
Ja.
Ja. Und wir haben zum Beispiel auch bei uns in der Klinik, wir haben eine Doppeldiagnosestation, die gibt es noch nicht so lange, aber speziell für Patienten mit Suchterkrankung plus zum Beispiel Psychose, Schizophrenie, Depression und so.
Ja, das muss man vielleicht noch bei mir dazu sagen. Also ich habe halt nie auf einer Suchtstation gearbeitet und wollte das auch nicht in der Ausbildung, weil ich aus dem Elternhaus komme. Also mein leiblicher Vater, der war Alkoholiker, der ist mittlerweile auch verstorben, tatsächlich auch in Folge der langjährigen Alkoholabhängigkeit. Und da weiß ich einfach für mich, dass das natürlich ein totaler Trigger halt ist, weil ich eben als Kind damit aufgewachsen bin und das natürlich in mir total viel aktiviert. Also Ängste, Emotionen. Ich habe gewisse Verhaltensweisen auch heute noch, die klar irgendwie daher kommen, dass ich halt das Kind von einem alkoholkranken Vater war. Und deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, also ich wollte trotzdem Psychologie studieren und trotzdem auch in der Psychiatrie arbeiten, aber halt nicht auf einer Station mit Suchterkrankung, weil das für mich selber einfach nicht gut wäre. Und dann ist natürlich, wenn dann da jemand so ist und ich halt alleine im Dienst bin, dann muss ich ja mit demjenigen umgehen und ich kann das dann auch professionell, aber es kostet mich halt enorm viel Anstrengung einfach. Mhm. Und eigentlich ist es bei uns so im Team, jeder hat halt mal so Leute, mit denen man nicht gut klarkommt. So ist es ja auch im Privaten so, nicht jeden findet man sympathisch und auch auf der Arbeit nicht mit jedem Krankheitsbild kann man gleich gut umgehen. Und dann, also meine Kollegen oder die meisten wissen das auch. Und dann kümmern die sich halt eben um solche Patienten. Aber da war ich jetzt halt so alleine im Dienst und es ist halt schon dann echt einfach anstrengend, weil bei mir dann ja natürlich auch totale Erinnerungen irgendwie hochkommen. Aber ich habe mich damit schon sehr viel auseinandergesetzt und ja, dass ich das relativ gut einschätzen kann, wie ich damit irgendwie umzugehen habe. Und natürlich irgendwie so als Kind, man macht sich halt super viel Sorgen ja um den Vater. Es war dann auch so, dass ich auch Alkoholflaschen halt gefunden habe oder dann als Kind auch quasi aktiv danach gesucht habe, weil ich irgendwie Angst hatte, dass wenn der Vater jetzt irgendwie so verwaschen spricht oder total am Schwanken ist beim Laufen, wollte ich natürlich wissen, so hat er halt wieder was getrunken, weil wenn ich den gefragt habe, dann hat er natürlich halt Nein gesagt. Mhm. Und dann findet man halt trotzdem immer wieder irgendwas und wird halt irgendwie auch immer wieder enttäuscht. Und ja, das ist natürlich halt keine schöne Erfahrung als Kind und eigentlich soll, oder ich glaube Eltern, also bei uns wurde das immer so krank geschwiegen, aber jedes Kind kriegt das mit. Also jedes Kind kriegt mit, dass irgendwas nicht stimmt, nur das Kind weiß halt nicht, was es ist und eigentlich ist das noch schlimmer. Und wenn, deswegen bin ich immer dafür, dass man sowas halt in der Familie klar kommuniziert und auch vor allem halt auf die Kinder achtet. Also bei uns gab es das oder bei mir gab es das nicht, dass ich dann irgendwie später, als meine Mutter sich getrennt hat, dass ich irgendwie zu einer Kinder- und Jugendpsychologin oder Psychologen gekommen bin, sondern ja, das war halt einfach nicht so normal, dass man da vielleicht dem Kind auch nochmal irgendwie so Unterstützung gibt halt.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, leider etwas, was viel verloren geht auf dem Weg, sind die Angehörigen und vor allem auch die Kinder, dass die jemand, der suchtkrank ist, der hat nicht nur selbst Probleme, sondern der macht eventuell auch Angehörigen und Kindern auch Probleme. Das ist natürlich unfassbar schwierig. Wir haben auch manchmal Patienten, die kommen zum Entzug, weil die das müssen, weil das eine Auflage vom Jugendamt ist. Mhm. Das ist aber wirklich so ein Punkt, der ganz, ganz oft vergessen wird. Wirklich die Angehörigen. Mhm. Und es ist jetzt auch mal ganz gut, dass jetzt mal so beide Seiten beleuchtet werden. Von der einen Seite von jemandem wie mir, der auf einer Suchtstation arbeitet, der damit keine privaten Berührungspunkte hat, der da dem Thema offen gegenüber ist. Und dann wiederum Annika, also die jetzt natürlich dann private Berührungspunkte hat und auch klar offen sagen kann, ich komme damit nicht zurecht und möchte das auch nicht, möchte mich davon distanzieren. Also was heißt nicht zurechtkommen? Also auf einer professionellen Ebene, klar, aber arbeitstechnisch wäre das nichts für dich.
Ja, genau, halt einfach zu wissen, so mir tut das persönlich halt einfach nicht gut und ich kann professionell damit umgehen, aber ich muss mich ja jetzt nicht immer wieder dem aussetzen halt.
Nee, genau, das stimmt auch, das muss man nicht, nein. Also man muss auch für suchtkranke Menschen erwartet auch niemand, dass man da Verständnis für aufbringen muss. Man kann natürlich, wenn sich jemand was anhört, so wie kommt es dazu, was ist vielleicht im Leben passiert. Ich habe auch ganz oft Patienten, die erzählen mir dann ihre Geschichte, wo ich denke, würde ich auch trinken. Ne? Ja, also da, weil man manchmal einfach nicht weiß, wie soll ein Mensch das ertragen, dass man irgendwie versucht, versucht zumindest nachvollziehen zu können, was ist vielleicht im Leben passiert, wo es einen Wendepunkt gab, dass derjenige einen anderen Weg gegangen ist und jetzt in dieser Situation ist. Und wenn man sich das angehört hat und man sagt am Ende, kann ich trotzdem nicht verstehen, ist das vollkommen in Ordnung, muss keiner verstehen.
Ja, ich glaube, wichtig ist es halt für die Betroffenen, dass die verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, weil dann kann man ja auch therapeutisch mit denen halt arbeiten. So, und ich finde, dass es schon eigentlich immer eine Erklärung gibt dafür, warum jemand halt angefangen hat, aber es ist halt keine Entschuldigung und das ist eigentlich so das Ausschlaggebende. Es ist eine Erklärung, aber halt keine Entschuldigung. Und so auch ich weiß ja so durch meine Arbeit in der Psychiatrie und auch durch das Studium, dass es halt einfach eine psychische Erkrankung ist und einfach eine verdammt eklige. Also halt so, dass es einfach so schwer ist, dagegen anzukämpfen, weil eine Sucht einfach, ja, das ist, also man sagt sich ja nicht so, ach, ich habe jetzt wieder Bock zu trinken, sondern man ist ja wirklich abhängig halt davon. Mhm, ne? Eben körperlich als auch psychisch, aber so für mich als Kind, und das ist teilweise auch noch ein bisschen heute so, dass ich mir denke so, warum konnte mein Vater nicht für mich, für seine Familie aufhören zu trinken? Wie kann die Sucht quasi wichtiger sein als die Familie oder halt das eigene Leben?
Mhm, dass da die Motivation... Warum war die Motivation nicht da?
Oder einfach, wie, also das ist einfach so krass, dass eine Sucht einfach so krass halt ist, dass du dadurch in Kauf nimmst, dass du dein Leben halt verlierst.
Ja, du richtest dein Leben komplett nach deinem Suchtmittel aus.
Ja.
Also das hatte ich komplett in der Hand.
Ja.
Wir hatten auch noch eine Frage bekommen, und zwar war das: Wenn ein Mensch eine Abhängigkeit für eine bestimmte Substanz hat, könnte man dann generalisiert sagen, dass dieser Mensch grundsätzlich auch ein Suchtpotenzial für andere Substanzen in sich trägt, so dass dieser Mensch generell einen Hang zur Abhängigkeit besitzt? Also generell kann man sagen, dass so ein Suchtpotenzial in allen Menschen steckt, dass das nicht nur Menschen haben, die bereits eine Abhängigkeit von einer Substanz haben. Und dass wenn jemand, dass das eher, man kann es eher nennen als eine Suchtverlagerung. Wenn ich jetzt das Beispiel von dem alkoholkranken Menschen nehmen würde, der kommt zu uns zum Entzug, der macht seinen Alkoholentzug und möchte vom Alkohol wegkommen, ist dann zu Hause und dann, ja, fängt er mal mit Cannabis an.
Weil ihm irgendwas fehlt.
Genau. Und weil er dann sagt, okay, nee, Alkohol bin ich abhängig von, dann lasse ich die Finger von. Aber das Cannabis kann man ja mal ausprobieren. Oder da ist jemand, der sagt dann, okay, ich kann nicht schlafen, der Alkohol hat mir immer geholfen, also nehme ich jetzt mal eine Tavor. Eine Tavor, das ist jetzt ein Benzodiazepin, das ist auch ein Medikament, das macht hochgradig abhängig. Und so rutscht man dann eher von der einen in die andere Sucht. Oder wenn zum Beispiel jemand mit dem Rauchen aufhört, der raucht dann nicht, der fängt dann zum Beispiel eher an, Süßigkeiten zu essen. Das nennt man auch eher eine Suchtverlagerung. Also ich würde sagen, dass Menschen, die bereits eine Suchterkrankung haben, schon mehr ein höheres Risiko haben, in eine andere Sucht zu rutschen als Menschen ohne Abhängigkeitserkrankung. Aber prinzipiell steckt das in allen Menschen drin.
Genau, und dazu kommt natürlich halt auch noch, dass es immer auch eine genetische Disposition gibt. Also wenn jetzt zum Beispiel der Vater halt alkoholabhängig war, dann ist das Risiko für mich als Kind, ich glaube, es liegt relativ hoch, irgendwie von 30-50%, dass auch ich quasi eine Alkoholerkrankung, eine Abhängigkeit ausbilden könnte. Also generell jemand, der halt genetisch vorbelastet ist, bei dem ist das Risiko auch nochmal höher. Und diesen Punkt, den Lucy eben gesagt hat mit der Suchtverlagerung, der ist ganz wichtig. Also es ist quasi nicht so, nur weil ich von Heroin abhängig bin, bin ich auch grundsätzlich anfälliger dafür, von keine Ahnung, LSD, Cannabis oder so abhängig zu sein, sondern es ist eben von der einen Sucht in die andere Sucht, weil dieses Suchtverhalten halt entscheidend ist. Also klar nennt sich das Substanzabhängigkeit, aber letztendlich ist ja die Frage, was macht das mit mir, was macht das mit meiner Psyche, dass ich halt eine bestimmte Droge konsumiere. Und wenn mich das quasi, wenn ich das Gefühl habe, das macht mich glücklich, das lässt mich alles Schwierige irgendwie vergessen und ich bin entspannt dadurch, dann möchte ich durch den Konsum genau dieses Gefühl halt erzeugen. Und letztendlich ist es dann quasi egal, welche Droge es ist. Also letztendlich kann man sagen, man ist von dem Rausch beziehungsweise von der Wirkung abhängig und sucht sich eben die passende Substanz, um das hervorzurufen.
Ja, genau so kann man das gut zusammengefasst sagen. Also, ja.
Ja, und das ist jetzt auch eine Aufforderung an alle, die irgendwelche Fragen haben. Stellt uns gerne die Fragen. Man kann mittlerweile bei Spotify auch Fragen stellen. Das haben wir zugelassen, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Und auch gerne bei Instagram. Und sonst schreibt uns ganz altmodisch eine E-Mail. Wir beantworten gerne die Fragen. Und auch jetzt die Frage fanden wir sehr interessant und haben uns damit gerne auseinandergesetzt.
Ja, danke dafür. Und damit die Folge nicht komplett in die Überlänge geht, würde ich sagen, ich schließe jetzt direkt mit der Therapie an. Das ist auch einer unserer letzten Punkte, wenn nicht sogar der letzte Punkt. Und das, das nimmt jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch, aber die Zeit könnt ihr euch jetzt noch nehmen. Und zwar, die Therapie in dem Bereich der Abhängigkeitserkrankungen ist breit aufgestellt. Und so gibt es Unterschiede beim Entzug verschiedener Substanzen. So ist ein Entzug vom Alkohol anders als ein Entzug von Heroin. Wenn wir jetzt wieder Herrn Hoffmann aus meinem Fallbeispiel nehmen, würde ich erstmal auf den Alkoholentzug eingehen. Und ein Alkoholentzug sollte immer im stationären Rahmen stattfinden. Ein kalter Entzug kann lebensgefährlich werden. Und ein kalter Entzug ist, wenn Herr Hoffmann zum Beispiel sich dazu entschieden hätte, keinen stationären Aufenthalt anzutreten, sondern auf eigene Faust zu Hause zu entziehen. Er hätte dann zum Beispiel tagtäglich seine Konsummenge an Alkohol reduziert, bis er an einem Tag bei Null wäre und kein Alkohol mehr zu sich genommen hätte. Fatal wäre es gewesen, wenn Herr Hoffmann einen kalten Entzug in dem Sinne gemacht hätte, wenn er von heute auf morgen rapide mit dem Alkoholkonsum aufgehört hätte. Falls hier Betroffene gerade zuhören und schon mal den Gedanken gehabt haben, rapide aufzuhören, macht das bitte nicht. Das ist lebensgefährlich und könnte tödlich für euch enden. Viele glauben, dass ein kalter Entzug gut zu Hause machbar wäre, weil sie zum Beispiel aus dem Scham heraus keine Entzugsbehandlung machen möchten oder keine Besuchberatungsstelle aufsuchen möchten oder weil sie halt auch nicht auf der Arbeit fehlen wollen. Aber das kann ein ganz, ganz großer Fehler sein. Macht das bitte niemals. Aber in meinem Fallbeispiel hat Herr Hoffmann sich ja für eine stationäre Entzugsbehandlung entschieden. Aber die Frage ist auch, wie bekommt man denn so einen Platz? Das würde ich ganz kurz erklären, da manche Betroffene vielleicht auch gar nicht wissen, an wen oder wo sie sich wenden können, um Hilfe einzufordern. Zuallererst kann man seinen Hausarzt kontaktieren. Dem kann man seine Situation schildern und dieser kann einem eine Überweisung zum Alkoholentzug ausstellen. Und prinzipiell kann eine Alkoholentgiftung in jedem Krankenhaus oder in jeder Psychiatrie durchgeführt werden. Es gibt jedoch auch private Suchtkliniken, aber die kosten auch entsprechend. Bei Behandlungen über die gesetzliche Krankenkasse und über die Rentenversicherung können Betroffene normalerweise nur wenig Einfluss auf die Wahl der Klinik nehmen. Je nachdem, wie die Bettenbelegung und Kapazitäten sind, erfolgt die Behandlung meist im nächstgelegenen Krankenhaus. Weitere wichtige Anlaufstellen sind die Suchtberatungsstellen. Wenn man ganz simpel bei Google Suchtberatungsstelle und seine Stadt eingibt, werden einem entsprechend Anlaufstellen angezeigt und man kann einen Termin vereinbaren. Und das Schöne hier ist, dass sich dort nicht nur Betroffene melden können, sondern auch Angehörige, die sich Informationen einholen können oder Beratung, falls sie jemanden kennen, der sich nicht auf eine Therapie einlassen möchte. Was ebenfalls eine Option wäre, ist, sich notfallmäßig in einem Krankenhaus vorstellen zu gehen. Das heißt, man geht in die Notaufnahme und schildert dem Aufnahmearzt seine Situation. Und der Arzt, der entscheidet dann, ob es sich dann tatsächlich um einen Notfall handelt und derjenige aufgenommen werden muss oder ob man denjenigen tatsächlich wieder nach Hause schickt und ihn zum Beispiel anrät, sich über die Suchtambulanz der Klinik, natürlich nur falls vorhanden, auf eine Warteliste zum Entzug setzen lässt oder sich beim Hausarzt vorzustellen. Herr Hoffmann aus meinem Fallbeispiel wäre kein akuter Notfall gewesen. Er war durchaus imstande, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. Und wenn Herr Hoffmann einen stark reduzierten Allgemeinzustand aufgewiesen hätte, sich in einer Notaufnahme suizidal geäußert hätte oder einen Atemalkohol von einem Wert von über 4 Promille oder noch mehr aufgewiesen hätte, dann wäre er ein Notfall gewesen und wäre wahrscheinlich auch notfallmäßig aufgenommen worden. dann, wenn er natürlich über 4 Promille gehabt hätte, dann wäre erstmal eine intensivmedizinische Behandlung notwendig gewesen. Und wenn er dann was stabilisiert gewesen wäre, dann würde er entsprechend für eine weitere Behandlung auf eine entsprechende Station verlegt werden. Und auch bei alkoholkranken Menschen kann es durchaus vorkommen, dass der Promillewert von 4 überschritten wird. Ich habe auch mal einen Patienten gehabt mit fast 5 Promille und der hat noch gelebt und der konnte fast noch laufen tatsächlich. Ja. Und wenn wir uns jetzt weiter an Herrn Hoffmann orientieren, dann gehen wir davon aus, dass er einen stationären Entzug antritt. Und dann ist die Frage, wie geht es dann weiter? Das habe ich ja eben in unserem Talk ganz kurz angeschnitten. Und die Behandlung läuft ausschließlich medikamentengestützt. Welches Medikament wer bekommt, entscheidet der behandelnde Arzt. Mögliche Entzugsmedikamente sind zum Beispiel einmal das Distraneurin. Das ist ein Sedativum und wird auch für Schlafstörungen eingesetzt. Das darf jedoch nicht verabreicht werden, wenn jemand Atemwegserkrankungen wie zum Beispiel Asthma oder eine COPD hat, da sich das Medikament auf die Bronchien auswirken kann oder wenn natürlich eine Unverträglichkeit besteht. Alternativ könnte der Arzt demjenigen auch ein Medikament aus der Gruppe der Benzodiazepine ansetzen, wie zum Beispiel das Clonazepam, Diazepam oder Oxazepam. Ein Entzug mit einem Benzodiazepin würde vor allem dann Sinn machen, wenn der Betroffene neben dem Alkohol auch Benzodiazepine konsumieren würde. Und die meisten Medikamente werden über unsere Leber verstoffwechselt. Aber viele suchtkranke Menschen haben eine geschädigte Leber und alternativ dazu gibt es dann noch zum Beispiel das Tavor, was auch zu den Benzodiazepinen gehört. Jedoch wird das über unsere Niere verarbeitet. Und das waren jetzt ein paar Beispiele an Medikamenten, die jetzt im Alkoholentzug verwendet werden. Jede Klinik geht da etwas anders vor. Bei uns arbeiten wir überwiegend mit Distraneurin, Clonazepam und Tavor. Mit Diazepam und Oxazepam eher selten, aber das, wie gesagt, in anderen Kliniken ist Diazepam der Standard und bei anderen halt auch nicht. Und ich würde jetzt auch erzählen, wie wir den Entzug bei uns in der Klinik machen. Und zwar würde Herr Hoffmann in den ersten 24 Stunden engmaschig von uns überwacht werden. Das heißt, alle 2 Stunden werden die Vitalzeichen erhoben, also Blutdruck und Puls. Und es werden auf körperliche Entzugszeichen in Form von einem Tremor, also einem Zittern, geachtet. Das Zittern kann sich auf die Finger einschränken, aber je nachdem, wie stark die Symptome ausgeprägt sind, kann die betroffene Person auch einen Handtremor, Rumpftremor oder sogar einen Ganzkörpertremor aufweisen. Des Weiteren gucken wir darauf, wie sich die Schweißneigung bei dem oder derjenigen ist. Und die Schweißneigung kann ausschließlich in den Handinnenflächen sein, aber auch an Stirn, Oberkörper oder auch an den gesamten Körper. Der Patient wird auch immer nach seinem Befinden befragt, ob er innere Unruhe, ob aktuell Suchtdruck oder auch Craving genannt, verspürt wird, ob Übelkeit oder Erbrechen aufgetreten sind, ob Ängste bestehen. Und anhand von diesen Faktoren entscheiden wir dann immer individuell, ob wir dem Patienten jetzt nun Entzugsarznei geben oder nicht. Jetzt mal so als Beispiel, um es ein bisschen verständlicher zu machen. Herr Hoffmann kommt um 10 Uhr zur Vitalzeichenkontrolle und hat einen Blutdruck von 168 zu 98, einen Puls von 110, zeigt einen deutlichen sichtbaren Fingertremor und es ist eine deutliche Schweißneigung an den Handinnenflächen zu verspüren und sichtbar an der Stirn. Zudem berichtet er auf Nachfragen von einer bestehenden inneren Unruhe. Von einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 stark ausgeprägt und 1 nicht spürbar ist, gibt Herr Hoffmann eine 8 an. Übelkeit und Erbrechen werden hierbei verneint und anhand von diesen Werten und Informationen lässt sich sehen, dass Herr Hoffmann gerade deutlich körperlich entzügig ist und er würde dann von mir entsprechend Entzugsarznei bekommen. Wenn er dann beispielsweise das Distraneurin verordnet wäre, würde ich ihm 2 Kapseln geben. Wir haben bei uns ein bestimmtes Schema, nach dem wir arbeiten. Da haben wir verschiedene Punkte wie die Vitalzeichen, die Ausprägung des Tremors, die Ausprägung der Schweißneigung. Die haben eine jeweils eigene Punkteskala und je stärker ausgeprägt, desto höher die Punktzahl und je höher die Gesamtpunktzahl, desto stärker der Entzug. Aber genau erkläre ich das jetzt nicht, das würde jetzt absolut den Rahmen sprengen und so arbeiten auch nicht alle Kliniken. Ich kann jetzt nur von unserer sprechen und ich kann Herr Hoffmann nicht mehr als 2 Kapseln auf einmal verabreichen. Im Internet gibt es verschiedene Quellen. Die einen sagen maximal 2 Kapseln auf einmal, andere sagen wiederum 2 bis 4. Bei uns ist das Maximum bei 2. Und dann sage ich Herrn Hoffmann, er soll bitte in 2 Stunden erneut zur Vitalzeichenkontrolle kommen und dann dasselbe Prozedere. Ich gucke dann wieder auf die Vitalzeichen und die weiteren Entzugszeichen Und wenn der Herr Hoffmann jetzt zum Beispiel einen Blutdruck von 135 zu 89 aufweist, hat einen Puls von 89, hat zwar noch einen bestehenden Fingertremor, aber eine rückläufige Schweißneigung und er verneint eine bestehende innere Unruhe, Erbrechen und Übelkeit sind weiterhin nicht aufgetreten, dann würde ich ihm hierzu keine Arznei verabreichen, weil er zum aktuellen Zeitpunkt stabil ist. Und das läuft dann 24 Stunden, auch in der Nacht. Und nach diesen 24 Stunden gucken wir dann, wie viel Distranorin hat Herr Hoffmann dann innerhalb dieser 24 Stunden benötigt. Die Maximaldosis von dem Distranorin sind 22 Kapseln und die darf auch nicht überschritten werden. Und als Beispiel, Herr Hoffmann hat jetzt von uns 12 Kapseln erhalten. Das ist eine moderate Anzahl. Selten haben wir jemanden, der tatsächlich die vollen 22 Kapseln oder etwas weniger erhält. Und das entspricht dann auch von wirklich stark ausgeprägten Entzug. Diese 12 Kapseln sind dann unser Ausgangswert und diese Anzahl reduzieren wir nun jeden Tag ein Stück. Als Beispiel, es ist jetzt Montag bis Dienstag. Innerhalb der nächsten 24 Stunden würde er dann nur 10 Kapseln von uns bekommen. Mittwoch dann 8, Donnerstag 6 und so weiter. Wir können dann bis zu 2 Kapseln am Tag reduzieren, aber auch nicht mehr. Und wir können theoretisch auch nur eine Kapsel am Tag reduzieren. Das wäre dann aber eher angebracht, wenn Herr Hoffmann sich dann noch weiter starke zügig zeigen würde und man das eher langsam ausschleichen würde. Generell bei der Vergabe der Entzugsarznei innerhalb der ersten 24 Stunden gilt, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Denn auch vor allem Benzodiazepine machen abhängig und wir wollen den Betroffenen nicht noch eine Abhängigkeit mit auf den Weg geben. Das machen wir dann so lange, bis Herr Hoffmann dann keine Entzugsmedikamente mehr von uns bekommt und das nehmen wir dann den ersten Nulltag, praktisch der allererste Tag ohne Substanz. Und somit wäre der körperliche Entzug abgeschlossen. Heißt aber nicht, dass es damit getan ist. Der Tremor kann dann auch über den abgeschlossenen körperlichen Entzug hinaus bestehen und innere Unruhezustände, Suchtdruck sowie Ängste sind bei den meisten noch Tage, Wochen oder auch Monate immer wiederkehrend präsent. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Herr Hoffmann hat nun den körperlichen Entzug beendet. Der hat etwas mehr als eine Woche gedauert und zu Beginn der Behandlung hat er mit dem Oberarzt gesprochen und es wurde besprochen, dass Herr Hoffmann einen 3-wöchigen qualifizierten Entzug macht. Das heißt, die restliche Zeit bleibt er weiter stationär und nimmt an Sporttherapien, Gruppentherapien, Ergotherapie und Einzelgesprächen mit dem Psychologen teil. Und das wird für die weitere Stabilisierung des Patienten gemacht. Im Rahmen des qualifizierten Entzugs ist auch eine Übernachtung zu Hause vorgesehen. Das nennt sich Belastungserprobung und hat den Hintergrund, dass Herr Hoffmann dann gucken soll, wie er zu Hause in seiner gewohnten Umgebung zurechtkommt. Denn vielen Betroffenen geht es im stationären Setting gut. Sie fühlen sich sicher und verspüren keinen Suchtdruck oder Unruhe. Die Faktoren, die oftmals für diejenigen ein Grund war, zu konsumieren, fallen da weg, aber sind dann zu Hause präsent. Ob das nun Stress mit der Familie ist, Einsamkeit oder eine fehlende Tagesstruktur, das ist egal, das ist bei jedem ganz individuell. Aber die Betroffenen sollen herausfinden, wie sie zurechtkommen. Nach diesen 3 Wochen kann er hoffen, sich dann entlassen lassen und wieder nach Hause in seinen Alltag zurückkehren. Aber er hätte natürlich dann auch die Option, bereits nach dem körperlichen Entzug wieder nach Hause zu gehen. Das wollte er aber nicht. Er hat gesagt, er benötigt mehr Tage zur Stabilisierung und hat deswegen die 3 Wochen des qualifizierten Entzugs auf jeden Fall mitgenommen. In den Visiten und Gesprächen mit dem Sozialdienst der Station hat Herr Hoffmann viele Informationen über Nachsorge- und Anbindungsmöglichkeiten bekommen. Er hatte sich viele Informationen eingeholt, zum Beispiel hätte er auch die Option für eine tagesklinische Weiterbehandlung gehabt, wo er dann von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr wäre und am weiteren vertieften Therapieprogramm teilgenommen hätte. Jedoch war das für ihn keine Option aufgrund seiner Arbeitsstelle. Weiter gab es Informationen zu Langzeittherapien. Eine Langzeittherapie kann im Anschluss einer stationären Entgiftung durchgeführt werden, aber auch im Rahmen einer ambulanten Betreuung wie durch den Hausarzt, Psychiater oder Psychotherapeuten veranlasst werden. Und auch sogar Betriebsärzte, Suchtkrankenhelfer, Agenturen für Arbeit oder das zuständige Jobcenter können so eine Rehabilitation empfehlen und sogar auch initiieren. Eine Standardtherapie bei Alkohol und einer Medikamentenabhängigkeit kann so 12 bis 15 Wochen im stationären Rahmen durchgeführt werden. Bei einer Drogenabhängigkeit, wie zum Beispiel bei Heroin, eher bis zu 26 Wochen. Im Anschluss nach dieser Rehabilitation kann noch eine sogenannte Adaptionsphase anschließen. Und Adaption heißt Anpassung. Und bei einer Adaption ist die Anpassung der Fähigkeiten eines Suchtkranken an die Herausforderungen des Alltags gemeint und Ziel ist es, die bisher erarbeiteten Therapieerfolge zu festigen. Bei Bedarf erfahren sie auch Unterstützung bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. Und bei Alkohol- und Medikamentenabhängigen beträgt die Dauer in der Regel so 12 Wochen und bei Drogenabhängigen ist das auch wieder was länger und kann bis zu 16 Wochen andauern. Aber auch das war für Herr Hoffmann aufgrund des Jobs keine Option. Aber es gab doch mehr Möglichkeiten. Zum einen war eine ambulante Anbindung zu der dazugehörigen Suchtambulanz der Klinik möglich. Hier würde er alle paar Wochen ein Gespräch mit einem Facharzt wahrnehmen und die aktuelle Situation besprechen. Aber das erschien ihm doch etwas zu wenig. Aber zusätzlich dazu kann er auch an Gruppensitzungen teilnehmen. Ganz klassisch, wie man es aus Filmen kennt, dann zu den anonymen Alkoholikern oder auch andere Suchthilfegruppen. Es gibt sogar Angebote, zu denen er gemeinsam mit seiner Frau hingehen kann. Und hier könnte seiner Frau dann auch die Erkrankung näher gebracht werden. Es soll Unklarheiten aus dem Weg räumen und generell das Krankheitsbild erläutert werden. Das war etwas, was Herr Hoffmann für sich vorstellen konnte. Er war da bei einem Facharzt angebunden. Das hat ihm ein Gefühl von Sicherheit gegeben und er hatte dann einen Ansprechpartner, der auch vom Fach war und der dann auch Ahnung hatte. Und er konnte sich dann auch einmal die Woche mit Leuten austauschen, die ihn verstehen und die in derselben Situation waren und die ihm auch unterstützen und sich ja auch gegenseitig unterstützen und auch helfen könnten. Deswegen war so eine Gruppe wie die anonymen Alkoholikern für ihn auf jeden Fall eine Option. Ja, ihr habt ja jetzt gehört, es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten für eine Therapie, über Akut bis Langzeit. Nicht für jeden ist zum Beispiel eine Langzeittherapie eine Option. Es gibt alleinerziehende Mütter oder Väter, die ihre Kinder zum Beispiel nicht für 15 Wochen woanders unterbringen können. Oder sie können nicht so lange von der Arbeit fernbleiben. Oder sie haben auch niemanden zum Beispiel, der sich um ihr Haustier kümmern könnte. Für andere ist eine tagesklinische Behandlung optimal. Eventuell fehlt ihnen eine Tagesstruktur, weil sie eventuell arbeitslos sind, arbeitsunfähig sind oder sie sind berentet. Und das schafft dann für diejenigen mehr Struktur und Aufgaben. Und wieder andere reicht die stationäre Entzugsbehandlung. Da ist jeder ganz unterschiedlich und jeder muss für sich selbst herausfinden, womit er am besten zurechtkommt. Ich bin jetzt auch nicht bewusst darauf eingegangen, wie eine Langzeittherapie abläuft oder wie eine Gruppensitzung bei den anonymen Alkoholikern aussehen könnte. Das würde ebenfalls total den Rahmen sprengen. Wir sind jetzt schon ziemlich lange dabei, aber wir könnten euch entsprechende Links für Informationen in die Shownotes packen. Aber was ich auch noch kurz erwähnen wollte, ein Drogenentzug, wie zum Beispiel von Heroin oder generell Opiaten, also ich spreche jetzt nicht von Cannabis, Amphetamin, Kokain oder so, der gestaltet sich ganz anders als der Alkoholentzug. Bei einem Opiatentzug wie beim Heroin wird mit Substitution gearbeitet. Ein Substitut ist nichts anderes als ein Ersatz. Bei einem Entzug von Heroin erhält der Betroffene also ein Ersatzpräparat. Das könnte dann zum Beispiel Methadon, Elpolamidon, Buprenorphin oder Subutex sein. Das sind alles Medikamente, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Und die Vergabe von diesen Medikamenten ist durch das Arzneimittelgesetz und durch Richtlinien geregelt. Über das Medikament und die entsprechende Dosierung entscheidet der behandelnde Arzt. Und substituiert werden darf eine Person, die mindestens 18 Jahre alt ist und mindestens 2 Jahre oder länger opiatabhängig ist. Und vorherige abstinenzorientierte Therapieversuche müssen gescheitert sein. Das Substitut selbst hat keine berauschende Wirkung. Es ruft keinen sogenannten Kick wie bei Heroin hervor und lindert aber die Entzugssymptome. Grundsätzlich sind 2 Substitutionsformen zu unterscheiden, die befristete und die unbefristete Substitution. Die befristete Substitution wird auf so 6 bis 12 Monate meistens gewährt und bei der Zustimmung der Krankenkasse kann sie aber auch verlängert werden. Ja, und die unbefristete Substitution ist, ja, selbst erklären, ist unbefristet. Der erste Anlauf für einen Drogenentzug ist wie beim Alkoholentzug eine Klinik oder eine Psychiatrie. Das Besondere hierbei ist, dass die Substitution auch über den stationären Rahmen hinausgehen kann. Es gibt verschiedene Anlaufstellen. Es gibt spezielle Substitutionsambulanzen, wo Betroffene täglich hingehen und sich ihr Substitut abholen. Sowas kann aber zum Beispiel auch der Hausarzt machen. Eventuell ist euer Hausarzt auch ein Substitutionsarzt und ihr wisst es vielleicht gar nicht. Dann geht man zum Hausarzt und dann gibt es da Patienten, die holen sich einfach ihre tägliche Dosis an, ja zum Beispiel Polamidon ab und gehen dann wieder. Das war's.
Krass.
Mhm. Und für wirklich ganz schwerst opiatabhängige Betroffene gibt es auch die sogenannte Diamorphinsubstitution. Das ist sozusagen die Behandlung von Heroinsüchtigen mit Heroin. Hierbei handelt es sich dann um reines Heroin. Die Voraussetzungen, an so einem Programm teilnehmen zu dürfen, sind noch strenger als bei einer Substitution mit Methadon oder Polamidon und ist natürlich nicht für jeden einfach so zugänglich. Diese Form der Substitution gibt es auch noch gar nicht so lange. Erst 2009 trat das Gesetz der diamorphingestützten Behandlung in Kraft und in Deutschland gibt es auch ein paar Anlaufstellen, aber die sind sehr überschaubar. So gibt es Ambulanzen in Berlin, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, München, Stuttgart und Wuppertal. Betroffene, die in dem Programm sind, gehen dann zum Beispiel 2 bis 3 Mal am Tag zu bestimmten Vergabepunkten und das an 7 Tagen in der Woche. Und dort erhalten sie Diamorphin, also reines Heroin. Die bekommen das dann auch intravenös verabreicht vor Ort und die Dosis wird für jeden Patienten ganz individuell bestimmt. Das habe ich jetzt alles für euch für die Therapie. Ich hoffe, euch sind jetzt nicht die Ohren abgefallen.
Ja, mit hochrauschendem Kopf, wenn man das so sagt, entlassen wir euch dann auch aus dieser Folge. Versuchung ist ein Parfüm, das man so lange riecht, bis man die Flasche haben möchte.
Zitat Ende.